Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Ich wollte Handballprofi werden und habe dann auch tatsächlich die Chance bekommen, in der Bundesliga Handball zu spielen. Ja, und dann passierte das leider, dass ich mich schwer verletzt habe und mich dann in jungen Jahren leider schon entscheiden musste, ob ich weiter mich durch Verletzungen kämpfen will oder ob ich das sein lasse und doch einen beruflichen anderen Werdegang einschlage. Ich habe mich dann dazu entschlossen, die Lehre zu beenden und bin danach dann sofort studieren gegangen. Wenn ich abends im Bett liege, denke ich darüber nach, wie es damals war, als ich die Chance dazu hatte, in der Bundesliga Erfahrung zu sammeln. Und da träumt man natürlich von größeren Zielen und von größeren Dingen. Und dann kommt sowas wie eine Verletzung und die wirft einen zurück. Und man ist irgendwie wie so ein Spielball der Mächte. Man kann überhaupt nichts machen und ist dem ausgesetzt.
Man ist wie ein Spielball der Mächte, sagt dieser junge Mann. Seine Träume von einer Sportlerkarriere sind zerplatzt, weil der Körper nicht mehr mitspielt. Zum Spielball der Mächte wird man auch, weil die Firma einen nicht mehr will oder braucht, die Weltwirtschaft mitten in einer Rezession steckt oder politische Weggefährten einen auf einmal im Stich lassen. Jeden kann es treffen, das Ende der Karriere, die so hoffnungsvoll begonnen hatte, mit 30 oder mit 60, davor ist niemand gefeit. Herzlich willkommen zur Sendung Lebenszeit. Am Mikrofon ist Bettina Schmieding. Wir hören das Kölner Kammerorchester mit einer Komposition von Robert Fuchs. Dirigent ist Christian Ludwig, ein sehr junger Orchesterleiter, der bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Ludwig, seit wann sind Sie Dirigent des Kölner Kammerorchesters?
Also angefangen das erste Konzert mit dem Kölner Kammerorchester habe ich im November 2007 dirigiert. Und als künstlerischer Leiter und ständiger Dirigent oder fester Dirigent des Kölner Kammerorchesters bin ich seit anderthalb Jahren.
Verraten Sie uns Ihr Alter?
Ich bin jetzt 31.
Das ist sehr jung für einen Dirigenten, für einen Orchesterleiter, oder?
Das ist, glaube ich, relativ alter.
Das ist alt schon, meinen Sie?
Nein, Alter ist relativ.
Ach, Alter ist relativ.
Genau.
Aber es ist doch relativ jung dafür, dass Sie so ein tolles Orchester schon leiten können, oder? Es gibt nicht viele Kollegen in Ihrem Alter, die das können, ne?
Das ist richtig, ja.
Woran liegt das, dass Sie das schon dürfen und können?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier also großes Glück gehabt habe, dass Helmut Müller-Brühl, der aus Altersgründen sich also überlegt hat, allmählich vom Kölner Kammerorchester oder vom Konzert oder aktiven Konzertleben zurückzuziehen, Ausschau gehalten hat nach einem jungen Nachfolger und hat dann verschiedene Dirigenten ausprobiert. Und ich habe das Glück gehabt, dann auf diese Art und Weise das erste Mal vor dem Kölner Kammerorchester zu stehen. Und es hat gleich gut funktioniert. Also die Harmonie, glaube ich, war von beiden Seiten sehr positiv und insofern...
Wir haben unsere Lebenszeit heute Morgen genannt, ob 30 oder 60, wenn die Karriere endet. Jetzt werden Sie sich, meine Damen und Herren, vielleicht fragen, was macht der Herr Ludwig da? Dessen Karriere ist doch gar nicht zu Ende. Sie war aber mal zu Ende. Das ist auch der Grund, warum wir Sie eingeladen haben. Erzählen Sie uns von diesem Moment, als das, was Sie zu Anfang eigentlich werden, machen wollten und machen wollten, nicht mehr funktioniert hat.
Also ich komme aus einer Musikerfamilie und ich bin mit Musik groß geworden, mit Klavier und mit Geige und seit Kind an habe ich eigentlich dann doch mit 13, 14 dann doch davon geträumt, Geiger zu werden. Und habe mich dann eigentlich auch recht schnell darauf fixiert, habe sehr viel geübt, alles da rein investiert und habe eigentlich auch also große Resonanz gehabt. Es ging gut vorwärts. Hatte viele Konzerte während des Studiums noch und dann mit 20 hatte ich plötzlich Probleme mit meiner Hand. Und das hat dann nicht von heute auf morgen, aber doch innerhalb von wenigen Wochen dazu geführt, dass ich nicht mehr spielen konnte.
Das hat mit dann welcher sehr, Hand? Welche
mit meiner linken Hand.
Das heißt die Saiten
Die Geige hochhält und, genau. die Saiten unterdrückt. Genau.
Was waren das für Schwierigkeiten?
Es hat sich hinterher als eine feinmotorische Störung herausgestellt. Vokale Dystonie ist der Ausdruck dafür. Und es gibt einen anderen Begriff dafür, ist Musikerkrampf.
Das heißt, das gilt nicht nur für Geiger, sondern auch für andere Arten von Musikern?
Also es ist verbreitet unter Musikern, die insbesondere eine ganz feinmotorische Bewegung ausführen müssen, ist aber auch verbreitet unter Uhrmachern.
Das nennt sich dann Uhrmacherkrampf oder heißt das auch Musikerkrampf?
Kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall war es so bei ihm, dass es relativ schnell dann klar war, so geht es nicht mehr weiter. Mit ihrer Hand können sie die Geige nicht mehr so bedienen, wie sie das müssten, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ist das richtig?
Ich war natürlich damals noch in der Situation, dass ich also gleichzeitig studiert habe. Ich war noch jung genug, aber dennoch war das halt, also letzten Endes ein ganz großer Einschnitt, denn ich hatte mich also jahrelang im Prinzip auch darauf spezialisiert und vorbereitet, diesen Weg zu gehen. Und das sollte nun von heute auf morgen dann nicht mehr gehen können.
Wären Sie mal ein berühmter Geiger geworden, Herr Ludwig?
Das kann ich ja so nicht sagen. Nein, also ich hätte natürlich alles dafür getan und ich habe auch so, also soweit es ging, irgendwie alles dafür getan. Und aber dann hat halt also der Körper dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Uns hat gerade
ich denke, ja. Er hat eine ungeheure Ausstrahlung.
Und die Stimme, die Sie da hören, meine Damen und Herren, ist die von Heide Simonis. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt, haben Sie eine Frage an Herrn Ludwig?
Nein, ich sage, ich denke, er wäre ein berühmter Geiger geworden. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Jetzt merkt man in den paar Minuten, wo ich ihn beobachte.
Der junge Mann, den wir vorhin gehört haben, der mal Profi-Handballer werden wollte, hat erzählt, dass er nachts im Bett liegt und darüber nachdenkt, was gewesen wäre, wenn er das denn tatsächlich hätte verwirklichen können. Diesen Traum, kennen Sie diese Momente auch?
Ja, sehr nah. Also ich kann das sehr nah nachvollziehen, denn ich denke mir, dass jeder Mensch irgendwo sich im Leben an ein, zwei, drei Punkten, also einen großen Bruch feststellen wird im Nachhinein oder auch, also dass genau diesen Punkt also erfüllen wird. Und ich kann mich genau an den Moment erinnern, wo ich mich in dieser Situation befunden habe und das dann irgendwo auch also realisieren musste und dann auch erstmal verarbeiten musste, dass das also tatsächlich dann nicht mehr so weitergehen konnte.
Welches Gefühl war da prominent?
Also ich war schon erstmal wirklich total am Boden zerstört, ganz verloren.
Warum?
Naja, man investiert wirklich Jahre in etwas, was man leidenschaftlich gerne macht, von Herzen aus gerne macht. Freiwillig gerne macht und wo man eigentlich auch noch so viele Träume auch noch gehabt hat. Also man ist ja nicht am Ende des Weges gewesen, das war der Anfang des Weges letzten Endes. Und also wenn es dann von heute auf morgen überhaupt gar nicht mehr weitergehen sollte, wenn es gar keine Perspektive gibt, diesen Weg in irgendeiner Form weiterzugehen, dass man einen komplett anderen Weg einschlagen muss, einen ganz neuen. Ich denke mal, dass man sich oft, wenn man sich in so einer Situation befindet und sich auf etwas spezialisiert und etwas unbedingt möchte und will und davon träumt, dass man dann gar nicht mehr unbedingt in dem Moment so viel Raum für was anderes hat.
Waren Sie böse auf Ihre Hand?
Nein. Nein, also ich denke mal, also der Körper hängt ja nun wirklich alles in allem zusammen und ich dachte mir als erstes, der Körper, das war ein deutliches Zeichen, der Körper braucht eine Pause. Aber dass es jetzt so ein Bruch sein würde, dass es überhaupt gar nicht mehr weitergeht, das habe ich erst also nach und nach realisieren können, also müssen und dann natürlich daraus auch die Konsequenzen ziehen müssen. Aber das ging natürlich nicht von heute auf morgen.
Wie es dann weiterging, darüber wollen wir heute natürlich noch sprechen, bis 11:30 in unserer Sendung Lebenszeit. Wenn Sie mögen, meine Damen und Herren, können Sie uns gerne anrufen, uns vielleicht von Ihren Lebensbrüchen berichten, sofern Sie welche haben. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Ein Fax schicken Sie an 00800 4464 4465 und eine E-Mail an dlf.lebenszeit@deradio.de. Ihre Stimme haben wir gerade schon gehört. Heide Simonis ist bei uns hier in Köln im Studio. Als Heide Simonis so einen Schlag in die Kniekehle bekam, wenn ich das mal so sagen darf, war sie deutlich älter als Christian Ludwig das gerade erzählt hat, als es ihm passiert ist. Sie waren schon über 60 und seit 12 Jahren Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein. Der 17. März 2005 war das. Die Tageszeitung Taz titelte am Tag danach, wer ist der Heidemörder? Das ist ja wirklich eine ganz schlimme Schlagzeile. Passte das zu Ihrem Gefühl, was Sie hatten damals im März 2005? Und können Sie uns darüber erzählen, Frau Simonis?
Also wenn was schief läuft oder was nicht so klappt, wie ich es gerne hätte, da kann ich unglaublich wütend werden. Da gehe ich hoch wie eine Rakete. Ich war so auf den Kopf gehauen, dass ich nicht mal mehr wütend wurde an dem Tag. Geheult habe ich Gott sei Dank auch nicht. Das habe ich dann später gesehen. Aber ich gucke ziemlich dämlich in die Gegend. Damit hatte ich nicht gerechnet. Der Heidemörder war nicht mal das Schlimmste. Da war ja sogar noch was zum Lachen dran. Denn es war ein politischer Mord. Da bestehe ich drauf. Auch wenn alle sagen, ich wäre schlecht im Hinnehmen.
Wie wurde dieses Verbrechen eingefädelt? Können Sie uns eine Kurzfassung geben?
Ja. Die sind alle hingegangen und haben gesagt, Heide schafft das. Und Heide hat das selber geglaubt, dass sie das schafft. Wir hatten ja nur eine Stimme mehr. Wir hatten eine Art von Koalition mit der dänischen Minderheit, die ja keine Koalitionen kennen aus Dänemark und deswegen auch bei uns schwierig.
Vielleicht müssen wir kurz erzählen, das war kurz nach der Landtagswahl.
War kurz nach der Landtagswahl, ja.
Die CDU hatte 40 Sitze, sie hatten 39 als SPD und sie brauchten, um als Ministerpräsidentin wiedergewählt zu werden, brauchten sie eine Stimme Mehrheit.
Und die Hilfe des SSW hätte das gebracht.
Das war der Südschleswigsche Wählerverband, genau.
Ja, bei uns sehr beliebt. Und
sie hatten vorher schon die Lage abgecheckt, das war also im Grunde war es klar.
Ja, wir haben ja einen richtigen Vertrag mit denen gemacht. Also ich bin da nicht reingelaufen, habe gesagt, die werden schon rüberkommen, sondern da war klar was ausgemacht. Drei Frauen haben das unterschrieben. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, die in Köln ja bekannte, unsere Justizministerin Anne Lüttges und der SSW hatten zugestimmt, dass wir zusammen versuchen wollten, das hinzukriegen. Also man konnte davon ausgehen, dass es gut geht.
Dass sie gewählt würden. Was ist dann passiert? Viermal?
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich glaube, bei der Analyse, die habe ich erst sehr viel später in Ruhe machen können, an dem Tag hat die SPD aber auch geradezu alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Ich wäre auch nicht gewählt worden, wenn sie diese Fehler nicht gemacht hätten. Aber mit einer Stimme Mehrheit, auf der Grundlage einer solchen Koalition, die ja nicht eine geborene Koalition, also Schwarz-Grün und so, das geht ja jedem durch, aber SSW, was ist das denn? Hätte man sich morgens treffen müssen zum Zählappell, hätte man Probeabstimmung machen müssen und dann hätte die erste Probeabstimmung am Morgen um 9 Uhr im Fraktionssitzungssaal, ja, wäre ja anders ausgelaufen als die nachher dann im Parlament stattgefunden hätte. Das heißt, ich hätte schon eine Vorwarnung gehabt. Und ich würde heute auch nicht nochmal viermal einsteigen, aber das hatte sehr viel mit Berlin zu tun. Die Berliner hatten eine riesige Angst, es würde oben bei uns nicht gut gehen. Damit wären negative Folgen für Nordrhein-Westfalen zu erwarten gewesen, was ja auch dann eingetreten ist. Und damit wiederum wären negative Folgen auf Berlin zu beachten gewesen. Und der Bundeskanzler AD schreibt ja in seinen Memoiren, das war der Moment, wo er sich entschieden hat, die Vertrauensfrage zu stellen. Wenn er gemerkt hat, die bringen jeden um, der ihnen im Weg steht.
Das heißt, Sie hatten sich darauf verlassen, dass Sie diese Stimme Mehrheit bekommen. Sie haben sie nicht gekriegt. Im Gegenteil, es hat sich einer enthalten. Und zwar fortgesetzt enthalten. Mhm. Bis zum Schluss, bis nach der vierten Abstimmung. Und das war genau diese Stimme, die Sie hätten gebrauchen können.
Ja. Und gebrauchen dann, musste.
Genau, gebrauchen musste. Und damit war das Kapitel Heide Simonis, Ministerpräsidentin erledigt. Von Schleswig-Holstein, erledigt.
Ich würde sogar behaupten, der oder die sitzt immer noch im Parlament, denn der jetzt Ministerpräsident hat wieder eine Stimme aus der Opposition bekommen. Diesmal richtig, hat bloß keine Wirkung gehabt. Er hatte ja eine oder zwei, drei sogar mehr. Also er brauchte die nicht. Aber derjenige, der damals mich nicht gewählt hat, hat jetzt gleich nochmal gesagt, war so schön, machen wir es nochmal.
Sie wissen bis heute nicht, wer es war. Wollen Sie es wissen?
Nein, jetzt nicht mehr. Es ändert nichts. Also ich meine, ich würde es gerne wissen, um dann hinzugehen und zu sagen, du bist ein solches Arschloch. Aber das darf ich ja nicht sagen, weil das nicht sehr damhaft ist und weil ich auch nicht weiß, wer es ist. Aber wer das Ding gedreht hat, der hat der Demokratie, alle Leute haben gesagt, ich hätte der Demokratie keinen Gefallen getan, der aber auch nicht. Also wenn, dann waren wir es schon beide. Es gehören immer zwei dazu, zu so einem Spiel.
Birgit Morin hört uns in Berlin. Guten Morgen, Frau Morin.
Schönen guten Morgen.
Sie beraten Menschen in ihrer Karriere, in ihrer beruflichen Laufbahn.
Ja.
Das, was Frau Simonis eben geschildert hat, dieses ja fast blinde Hineintappen in eine Falle. Es ist ja nicht immer so prominent, aber das gibt es ja auch, ich würde mal fast salopp sagen, im richtigen Leben, also außerhalb von Politikerkarrieren. Was erleben Sie in Ihrer Beratungstätigkeit?
Also ich mache die Erfahrung, dass Menschen, die ausgezeichnet sind mit Brüchen, ich nehme mal diesen Begriff Auszeichnung, die wunderbare Gelegenheit haben, ihr bisheriges Leben, ihre bisherige Laufbahn nochmal zu überdenken. Das heißt, ich könnte jetzt die Theorie aufstellen, das mache ich jetzt an der Stelle einfach mal, dass Krisen dazu gedacht sind, uns auf Richtungen, auf Möglichkeiten, auf Potenziale aufmerksam zu machen, die wir ohne eine solche Irritation, die das ja immer bedeutet, in keinem Fall wagen würden, anzugreifen, aufzunehmen, uns anzuschauen.
Aber bevor wir, kurze Frage, bevor wir in die Zukunft gucken, was kann passieren, wenn so eine Karriere endet? Was kann man daraus Positives ziehen? Hätte vielleicht Herr Ludwig schon mal mehr auf seinen Körper hören können und hätte vielleicht Frau Simonis sich etwas besser umtun müssen in ihrer politischen Nachbarschaft, um das drohende Ende kommen zu sehen? Oder ist das vollkommen utopisch, so zu denken?
Also ich glaube, es gibt die Theorie vom richtigen und falschen Fehler. Der richtige Fehler ist der, wenn ich etwas tue aus reinem Herzen. Ich habe soweit mir möglich alles bedacht. Ich habe Rat eingeholt und habe die Dinge geprüft für mich soweit wie möglich. Und wenn dann was in die Hosen geht, dann ist das ein richtiger Fehler. Und alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben, kann man tragen. Wenn ich etwas unterlasse, also nicht prüfe, mir keine Gedanken mache und dann blind oder auch in dem Wissen, dass da was möglicherweise schief sitzen könnte, dann es dennoch tue, dann würde ich von einem falschen Fehler sprechen.
Warum geht uns das so an die Nieren, wenn es dann kommt?
Weil es immer bedeutet, Abschied zu nehmen von gewohnten Dingen, von Dingen, die uns vertraut sind, von Mustern, von Routinen. Und in denen fühlen wir uns sicher, selbst wenn wir unzufrieden sind damit beispielsweise. Das kommt ja auch vor. Wir halten Routinen aufrecht, die uns gar nicht mehr gut tun. Aber den Abschied zu nehmen bedeutet immer, in einen Zwischenraum reinzutreten, der offen ist. Und in dieser Offenheit, da sind auch Unwägbarkeiten, da ist Raum für Projektionen, da ist Raum für Ängste. Und insofern wagen wir uns da nicht ohne weiteres rein, nur durch Böswilligkeiten von außen oder schicksalhafte Impulse.
Denn Krisen machen ja auch labil, das kann ja keiner freiwillig wollen.
Nein, das sind auch Aufgabenstellungen, die da durchlebt und durchreflektiert werden müssen, die also uns Menschen nicht zustehen, einander zuzufügen, so würde ich das mal sagen. Die gehören auch in kein Curriculum, an keine Schule, da sind die auch gar nicht zu finden, sondern da werden kognitive Fächer, Mathematik, Rechnen, Deutsch, also die Grundrechenarten, also was man so im Alltagsleben braucht, das kann man da lernen, aber auch Computer Science, sowas ist ja auch alles wichtig. Aber die Soft Skills, also die feinstofflichen Dinge, die werden nicht unterrichtet, die verlangt uns das Leben ab. Das ist eine Regie, die wird in einer anderen Abteilung geführt, denke ich.
Welche Gefühle setzt so ein Karriereende frei?
Frustration, auf jeden Fall. Die Identität, man spürt, dass einem der Boden unter den Füßen weggeht. Und vor allen Dingen natürlich auch, und gerade weil wir in einer Kultur sind, die so sehr auf Status bedacht ist und auf Materie und auf den schönen Schein, der Verlust dieses Status bedeutet ja auch ein sozialer Tod. Das muss man mal so sehen, oder es kann zumindest als sozialer Tod erlebt werden. Und das ist natürlich eine große Krise.
Wer schafft das eigentlich besser, sich dann am Schopf herauszuziehen, junge oder ältere Menschen?
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Möglich wäre, das würde ich jetzt mal sagen, wenn jemand wie Herr Ludwig schon sehr früh diese Krise hat mit 21, wie ich gelesen habe, dann ist das was Besonderes, also da den Musikerkrampf hat. Da wird also eine Karriere, die man sich so gedacht hat und so schön zusammengezimmert hatte und schon auch den Erwartungen möglicherweise von Eltern entsprochen hatte und es doch so richtig machen wollte und in jeder Hinsicht gut, plötzlich konterkariert durch eine Botschaft, die der Körper schickt oder wer auch immer, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist da eine Botschaft und die Botschaft müssen wir dann erstmal entschlüsseln. Wir haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir kapitulieren und springen aus dem Fenster. Das gibt's ja auch. Wir haben ja 12.000 Selbstmorde, von denen ich denke, dass einige auch aus solchen Kontexten stammen. Oder aber man lebt weiter. Die, die weiterleben, entwickeln unweigerlich Möglichkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse, Techniken, die für alle weiteren Herausforderungen maßgeblich sind. Und die bereiten dann, wenn man die entwickelt hat, also Beharrlichkeit oder eine große Glaubenskraft, also die Grundtugend für jeden Erfolg überhaupt, wenn man die entwickelt, dann ist man sozusagen prädestiniert für, in Anführungszeichen, größere Aufgaben.
Weil das Zutrauen zu einem selber ja dann auch wächst in der
Absolut.
Folge dadurch. Über dieses Glück im Unglück, wenn man das denn so formulieren kann, darüber wollen wir noch weiter sprechen in dieser Sendung. Nichts in der Geschichte ist beständiger als der Wandel, sagte Charles Darwin, und er musste es ja nun wirklich wissen. Dass hinter unserem Unwillen, den Wandel als Teil des Lebens zu akzeptieren, unser, ja, wenn man das vielleicht so formulieren darf, perverser Hang zum Perfektionismus steht, das wird uns nach den Nachrichten jemand erklären, der über die Jünger dieses Kults, die Perfektionierer, so kann man sie nennen, ein Buch geschrieben hat. Falls Sie von dem Moment erzählen möchten, als es mit Ihrer perfekten Karriere ein Ende hatte, greifen Sie zum Hörer 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 am Ende eine 65 für ein Fax und dlf.lebenszeit@dradio.de für die Mails.
Deutschlandfunk.
Mit 30 oder mit 60, wenn die Karriere endet, um diesen Moment im bis dahin vielleicht ganz aalglatten Lebenslauf, den viele Menschen bereits erlebt haben, um diesen Moment geht es noch bis 23:30 in der Sendung Lebenszeit mit Bettina Schmieding am Mikrofon und diesen Studiogästen mit Christian Ludwig, einem Dirigenten und Leiter des Kölner Kammerorchesters, mit Heide Simonis, der SPD-Politikerin und ehemaligen Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. In Berlin hört uns Birgit Morin, Karriereberaterin und Coach. Gibt es eigentlich eine Verweiblichung? Coachin? Nein, ne?
Möglicherweise nicht. Ich rede dann schon mal von Coaching-Expertin.
Ja, um das ein bisschen weiblicher zu machen, das Ganze. Den großen Traum, den lebte auch diese junge Frau, die Sie gleich hören werden, meine Damen und Herren, bis es nicht mehr ging.
Ich wollte Pianistin werden. Mit 6 angefangen. Ich war in Konservatorium, Musikkonservatorium. Ich habe in Düsseldorf studiert, habe mich dann aber umentschieden. Das lag einfach daran, dass ich irgendwann mal nicht mehr glücklich war. Ich war nicht mehr glücklich wegen diesem ganzen Wettbewerbsdruck einfach. Ich wollte vielleicht auch zu viel. Ich wollte vielleicht an die Spitze gehen und habe einfach gesehen, ich kann das nicht oder werde das vielleicht nicht erreichen. Das war immer wie so eine Rennfahrt. Ich verstand jeden Tag, dass ich das nicht so hinbekommen werde. Viele fanden das von Anfang an gut, viele nicht so gut, also vor allem jetzt Eltern. Sicherlich war das für sie schwer. Das war von Anfang an irgendwie von uns allen geplant, dass es ein Pianistenweg sein wird. Und das war eine gewisse Enttäuschung für sie. Ich habe dann ein Studium zum Toningenieur abgeschlossen und es war ein schwieriger Weg, aber ich bin jetzt umso stolzer auf mich, dass ich das gegangen bin und das geschafft habe.
Damals flogen die Flugzeuge noch, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Im Moment ist ja Stille im Luftraum. Eine junge Pianistin wollte sie werden und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, das hat sie uns erzählt. Christian Ludwig wollte Geiger werden und damit auch seinen Beruf gestalten mit diesem Musikinstrument. Ist das dann nicht geworden? Er hat uns das vorhin in der ersten halben Stunde berichtet, weil seine linke Hand nicht mehr mitspielte. Er bekam einen Musikerkrampf, einen sogenannten. Das, was wir gerade gehört haben, Herr Ludwig, hat es diese Momente für Sie auch gegeben, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug? Wer weiß, ob ich es überhaupt an die Spitze schaffe als Geiger?
Ich bin eigentlich positiv an die ganze Sache herangegangen. Also ich komme aus einer Musikerfamilie. Da könnte man jetzt meinen, Mensch, da ist doch also selbstverständlich, dass die Kinder dann irgendwo auch ein Instrument spielen und dann auch Musiker werden. Das war es nicht. Es war eigentlich auch vielmehr so, dass meine Eltern natürlich das Musizieren gefördert haben. Und wir haben auch viel gemeinsam zu Hause musiziert. Das war das Natürlichste der Welt. Aber es war nie der Fall, dass sie jetzt irgendwie da gepusht hätten oder... Also sie waren immer unterstützend im Hintergrund.
Hätte auch ein Hobby sein können.
Hätte auch ein Hobby werden können, genau.
Und Sie selber, hatten Sie was anderes im Auge? Sportlehrer vielleicht oder Bauingenieur? Hätte es sowas gegeben für Sie?
Also im Grunde genommen ist die Entscheidung dann doch so mit 13, 14 Jahren gefallen. Und davor habe ich natürlich von allen möglichen anderen Berufen geträumt, die man so als Kind sich so vorstellt. Da stand das Musizieren nicht ganz oben.
Und dann kam die Sache mit der Hand und dann ging das nicht mehr. Das heißt, da ist irgendwie Ihr ganzes Leben zusammengekracht in dem Moment?
Ja.
Das kann man so sagen. Ja. Sie haben damals einen Experten kennengelernt, jemanden, der einer Berufsgruppe angehört. Sie müssen mir gerade helfen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt diese Therapieform für Menschen mit Musikerkrampf?
Da gibt es also im Prinzip keine wirkliche Therapieform, aber ich habe jemanden kennengelernt, der Dyspokinesis ins Leben gerufen hat.
Das war das Wort, genau.
Genau, und da auch eine eigene Schule gegründet hat und mir da also den Weg geebnet hat, dass ich also am Klavier eine neue Ausdrucksform gefunden habe. Und darüber hinaus natürlich also auch großes Vertrauen gegeben hat und mich bestärkt hat in dem, dass ich also tatsächlich auch als Musiker eine Zukunft habe, nur halt nicht als Geiger.
Können Sie sich an den Moment erinnern, wo Ihnen dieser Fachmann gesagt hat, es geht nicht mehr mit dem Geigen?
Ja, ganz genau.
Wie hat er das ausgedrückt?
Er hat das ganz sachlich nüchtern ausgedrückt.
Und wie?
Das war nicht das erste Mal, dass er das so festgestellt hat, das war auch ganz offensichtlich. Und er hat es mit einer gewissen Distanz ausgedrückt, einfach um, ja, wahrscheinlich irgendwo auch so halt die, also dass es einfach eine Feststellung ist, die auch seine Erfahrung beruht.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, also aufgrund seiner Erfahrung kann er mir nur raten, mit dem Geigenspiel und allem, was drumherum zu tun hat, einen Strich drunter zu ziehen und am besten alles zu verkaufen, alles irgendwie hinter sich zu lassen, wirklich abzuschließen und was ganz Neues zu beginnen.
Und Sie, was haben Sie gedacht?
Na gut, es hat natürlich eine ganze Weile gedauert, bis ich das erstmal so verarbeiten konnte. Ich bin natürlich dem Rat da nicht ganz gefolgt. Ich habe die Geige nicht verkauft und ich habe nicht
irgendwie meine Noten verkauft. Das klingt ganz lässig. Das kaufe ich Ihnen nicht ab, Herr Ludwig. Das klingt ganz lässig, als hätten Sie in dem Moment, ach ja, es geht schon weitergehen, gedacht.
Nee, das habe ich nicht gedacht, aber ich habe, also für mich war sofort klar, ich möchte was mit Musik machen. Ich möchte nicht der Musik den Rücken kehren. Und ich hatte mich damals schon als Geiger auch immer wieder mit dem Dirigieren beschäftigt, weil mich das einfach sehr fasziniert hat. Die Kommunikation, die Musikvermittlung letzten Endes als Dirigent hat man kein Instrument selbst. Die Musiker sind das Instrument, auf das man angewiesen ist. Also, und das hat mich immer sehr fasziniert, wie das so zustande kommt, wie das funktioniert. Und es hat mich auch immer sehr fasziniert, warum etwas nicht funktioniert oder warum es funktioniert. Das wollte ich unbedingt wissen. Und das war dann eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, also wo ich dann sagen konnte, Mensch, das ist etwas, was mich absolut ausfüllen würde.
Es hat dieses große Loch, dieses berühmte, in das man fallen kann, in das sind Sie nicht gefallen.
Doch, also in das bin ich sicherlich auch gefallen.
Aber einem großen Schamanen direkt in die Arme, fürchte ich, der Sir Colin Davids, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, das ist ja wohl ein großartiger Dekonstrukteur gewesen, also der das, was sowieso schon labilisiert war durch den Bruch oder durch den Krampf, nochmal richtig zerstückelt hat und dann sie ja komplett neu zusammengesetzt haben. So wurden sie auf jeden Fall zitiert. Und das sind ja alte schamanische Riten, für die unsere Kultur keinen Namen mehr hat. Aber wenn wir mit persönlichen Krisen zu tun haben, kommen wir natürlich immer wieder an die alten Muster, an die alten Übergangsriten. Also Dekonstruktion ist eine der Möglichkeiten, was Neues zu machen. Und das hat er ja wohl ganz clever angestellt.
Das muss man sich auch gefallen lassen. Heide Simonis, hatten Sie auch jemanden, der Sie dekonstruiert hat?
Nein, das war derjenige, der mich nicht gewählt hat.
Das sind große Lehrmeister.
Ja, das kam etwas plötzlich. Ich brauchte nicht mehr dafür was zu bezahlen. Und der Tag ist irgendwie an mir vorbeigerauscht, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste abends nicht mehr, was am Nachmittag passiert war. Warum wir nicht unterbrochen haben, das ist ja auch so eine Geschichte. Wir haben das durchgehakt bis zum dritten Mal und dann haben sie gesagt, jetzt sollten wir vielleicht mal ein Päuschen machen und uns unterhalten. Also gut, haben wir das so gemacht. Und dann habe ich, Entschuldigung, dann wollte ich das noch den Satz, und dann habe ich das etwas gemacht, was ich immer mache, wenn es mir ganz bescheiden geht. Wir hatten Sekt kaltgestellt. Wir waren ja davon ausgegangen, dass ich gewählt werde. Und dann fragte mein Mann, was machen wir jetzt? Dann sage ich, jetzt gehen wir runter und trinken den Sekt. Was soll man denn sonst machen? Der steht da unten. Also man fährt dann in die alten Formen zurück, die man sich sowieso für den Tag vornahm. Aber am nächsten Tag ging es dann etwas anders zu.
Das kann ich mir vorstellen.
Also ich habe für die Krisen ganz großen Respekt, die Sie durchlebt haben, Frau Simonis. Das möchte ich Ihnen einfach mal ganz persönlich hier an der Stelle sagen. Und ich kann nur, dass ich großen Respekt habe für die Art.
Nein, danke, ja.
Wie Sie die auch diese Übergangsriten, diese Übergangskrisen bewältigt haben. Und ich kann nur davon ausgehen, wenn Ihnen das mit rund um 60 passiert, dass dann noch irgendwas Besonderes auf Sie wartet, wo genau die Fähigkeiten, die Sie über diesen Leidensweg oder diesen Kreuzweg oder diese Tortur entwickeln mussten. Und das sind ja bestimmt ganz besondere Fähigkeiten. Sie sind ja auch wieder hier. Das ist ja ein unglaubliches Standvermögen. Also da wartet noch was auf Sie. Da bin ich gespannt,
ich werde doch noch
weiter
die Kallas
zu verfolgen.
Ich werde doch noch die Kallas.
Na, die Kallas war sie jetzt gerade
nicht. Ich nehme nämlich Gesangsunterricht.
Ach, super. Okay, vielleicht eher wie die Mary Wickman, die mit 45 dann einen ganz neuen Tanz entwickelt, der ihr entspricht. Also der Tanz muss sich dann nach ihr richten. So muss sich dann, wenn wir älter sind, das Leben mit den Möglichkeiten nach uns richten. Ja. Ja, vielleicht erfinden Sie eine neue Art des Ausdrucks, der dann The Simonis Voice.
Ja, sowas. Aber es muss nicht nur, wieder tanzen sein, Frau Simonis.
Nein. Ne? Nein.
Getanzt aber, haben Sie schon genug.
Ja, das habe ich aber gemacht, weil ich unter anderem Geld für UNICEF gekriegt habe.
Ja.
Ich habe gedacht, das wäre überzeugend genug. War nicht ganz.
00800 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464, wenn Sie uns anrufen möchten und uns von Ihren Lebensbrüchen erzählen mögen. Warum eigentlich ist ein Karriereknick oder gar der Verlust eines Jobs so eine derartige Katastrophe für viele Menschen? Sicherlich, weil es irgendwie auch existenzbedrohend ist für viele. Aber auch, weil das perfekte Leben ohne Brüche das Credo des 21. Jahrhunderts geworden ist. Das sagt zumindest der Autor Klaus Werle. Guten Morgen, Herr Werle.
Guten Morgen.
Wie steht eigentlich unsere Gesellschaft zu den gebrochenen Lebensläufen?
Sie sieht sie als Scheitern an. Man hat früher das wahrgenommen als einen normalen Bruch, danach ging es wieder weiter. Heute wird gesagt, dass da hat jemand sich nicht genug angestrengt und ist deshalb gescheitert. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, das ist ein Versagen, sondern man sucht das Versagen auch bei demjenigen, der eben versagt hat, auch wenn man dafür vielleicht andere Gründe in der Gesellschaft und in den Umständen finden könnte.
Wie war das vor 100 Jahren? Sie haben recherchiert, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Perfektionierer, warum der Optimierungswahn uns schadet und wer wirklich davon profitiert. Und darin gibt es auch Teile, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, wie wir früher mit sowas umgegangen sind.
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist der, dass unsere Möglichkeiten, uns zu entwickeln, natürlich enorm gestiegen sind. Also vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, wenn der Vater Schuster war, wurde man selbst auch Schuster. Das war ganz klar, da gab es keine Ausreißer. Heute stehen uns ja im Prinzip alle Wege offen. Wir haben die offene Gesellschaft, wir können uns durch Bildung nach oben arbeiten, wir können Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns werden, wir können bei RTL Superstar werden. Das heißt, im Grunde muss sich beispielsweise jeder Informatikstudent fragen, warum bin ich nicht der neue Bill Gates? Und jeder Musiker muss sich fragen, warum bin ich nicht der neue Robbie Williams? Das heißt, das sind natürlich Möglichkeiten, die sehr abstrakt sind, aber sie sind da. Und das erhöht von uns aus den Druck, diese Möglichkeiten auch zu erreichen, unsere Potenziale auszuschöpfen. Also dieses Wort oder diese Formulierung, Potenziale auszuschöpfen, das ist wirklich so ein Marschbefehl, den wir alle mitbekommen haben. Man muss etwas aus sich machen, und zwar das Optimale.
Und so erziehen wir auch unsere jungen Menschen, also fit fürs Hamsterrad sozusagen?
Ja, das zieht sich natürlich durch alle Bereiche des Lebens durch, von der Geburt, eigentlich schon vor der Geburt, bis zur Ware sozusagen. Die Frühförderung ist ja ein ganz großes Thema derzeit. 3 Monate alte Kinder bekommen Englischkurse, danach gibt es Institutionen wie Fast Track Kids in Berlin, die Kinder fit machen wollen für den globalen Managerberuf. Es zieht sich durch in der Schule, es zieht sich durch im Studium mit dem Turbo-Studenten, der nicht links und rechts guckt, sondern nur möglichst viele Praktika macht, möglichst schnell seine Scheine macht und seine Noten macht und sich versucht, möglichst perfekt aufzustellen für die Bedürfnisse der Wirtschaft.
Sie haben in Ihrem Buch 2 Begriffe genannt und die auch erklärt. Ich würde Sie ganz gerne bitten, das nochmal zu tun hier für uns. Das eine war Floh und das andere ist Elefant. Was meinen Sie damit?
Das ist von einem englischen Managementberater, Charles Handy. Der Elefant beschreibt sozusagen den klassischen Angestellten, den klassischen Manager in einem Konzern, der sich sozusagen recht schwerfällig innerhalb der Hierarchien bewegt und versucht, immer die nächste Stufe zu erklimmen. Und der Floh, das ist jemand, der ein selbstbestimmtes Leben führt, der sich überlegt hat, wo sind eigentlich meine Stärken, wie kann ich die ausspielen, und der nicht in einer Organisation beheimatet ist, sondern der selbstständig ist. Charles Handy hat das selbst vorgemacht, er hat in Oxford studiert, hat bei Shell angefangen als Manager, also hat einen klassischen Karriereeinstieg mit den allerbesten Voraussetzungen gehabt, hat dann aber gemerkt, das ist nicht das, was ihm gefällt. Er möchte gern schreiben, er möchte publizieren, er möchte seine Gedanken verbreiten, und hat dann diesen sehr gut bezahlten Job bei Shell gekündigt und sehr mühsam über viele Jahrzehnte hinweg sich als Managementberater und als Managementguru etabliert und hat es letzten Endes geschafft. Aber es war ein sehr schwieriger Weg. Also ich habe ihn besucht in England. Er hat ein Haus mit sehr vielen Anbauten, und jedes Mal hat er mir erzählt, wenn ein Buch von ihm erfolgreich war, hat er einen neuen Anbau gemacht. Aber ursprünglich war das Haus extrem klein, Und es gab viele, viele Jahre, in denen er nicht wusste, wie er seine Heizkosten und seine Miete bezahlen sollte.
Also Sie differenzieren zwischen diesen beiden Begriffen, um auch etwas klarzumachen, dass es auf die Persönlichkeit ankommt, auf selbstständiges Denken. Und das sei Ihrer Meinung nach in einem unternehmerischen Leben leichter zu bewerkstelligen als Festangestellter?
So pauschal würde ich das nicht sagen. Also es gibt viele Untersuchungen, was das Glücksempfinden angeht, die sagen, dass Selbstständige die glücklichsten Arbeitnehmer sind, weil sie eben das tun oder glauben, das zu tun, was ihnen selbst am besten liegt. Ich glaube, man kann natürlich auch sehr glücklich werden als Angestellter. Ich bin ja selbst angestellt.
Ich wollte gerade sagen, Sie fallen eigentlich auch eher unter die Kategorie Elefant jetzt, ne, weil Sie festangestellt beim Manager-Magazin sind.
Absolut. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, was kann ich und was macht mir Spaß und worin bin ich gut und nicht Vorgaben von außen zu erfüllen, Anforderungskataloge zu erfüllen, wie das ja viele Studenten und auch später viele junge Arbeitnehmer machen, die hier noch ein Training machen und da noch einen Auslandsaufenthalt und dies und jenes. Und zwar nicht, weil sie das wollen und weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie das Gefühl haben, das wird von mir erwartet. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Man kann keinen Karriereweg von A bis Z abarbeiten und immer so ein Häkchen dran machen. Das führt meiner Meinung nach in die Sackgasse.
Sie haben noch eine interessante Theorie in Ihrem Buch geschrieben. Sie sagen, die Schwächen, die soll man ignorieren. Man tendiert ja dazu, möglichst da dauernd dran zu arbeiten, darüber nachzudenken und zu versuchen, sie auszumerzen. Aber Sie sagen, einfach ignorieren, die Stärken noch stärker machen.
Mhm. Also das war für mich eine der allerwichtigsten Erkenntnisse bei der Recherche. In der Tat, wir bekommen es ja in der Schule schon eingebimst. Man muss die Schwächen reparieren. Viele Leute machen das auch oder die allermeisten Leute machen das auch. Ich glaube, dass das wenig bringt. Also natürlich muss man sozusagen, wenn ich als Journalist arbeite, ich muss eine gewisse Grundfähigkeit haben in der Recherche und eine gewisse Grundfähigkeit beim Schreiben. Aber es bringt mir mehr, wenn ich mir überlege, was von beiden kann ich denn wirklich gut und das ausbaue, denn nur dann kann ich in dem Bereich exzeptionell werden. Ein anderes Beispiel, ich war in der Schule sehr schlecht in Mathematik. Ich hätte natürlich versuchen können, da meine ganze Energie reinzuhängen und auf der 2 zu kommen. Ich wäre aber nie so gut gewesen wie jemand, dem das immer schon Spaß gemacht hat und der einfach Freude hat an Formeln und an Gleichungen und an Ausrechnen. Deswegen war es eigentlich klüger, sich auf das zu konzentrieren, was mir ohnehin immer schon Spaß gemacht hat, nämlich Sprachen, Kommunikation und das dann auszubauen.
Mhm. Birgit Morin, ist das auch Ihr Weg, die Stärken der Menschen, die Sie beraten, zu stärken?
Unbedingt. Die Methode, die ich entwickelt habe im Laufe der Jahre, nenne ich Dream Guidance, also Dream, Traum und Guidance führen. Und der Hintergrund ist also für diesen Ansatz meine Erkenntnis aus eigener Erfahrung, Lebenserfahrung, aber auch aus 15 Jahren Beratungserfahrung, dass wenn wir unsere Ziele nur ausrichten an dem, was uns kognitiv, also per Kopfbeschluss konstruierend im Blick ist, dann ist das sehr verkürzt. Wir brauchen im Grunde genommen eine Situation, in der wir einen weiten Blick wagen können, insbesondere wenn wir in einer Krise sind, also in einer Übergangssituation und in Angst, also Angst, Angustia, die Enge, in einer kognitiven Enge gefangen sind, die Möglichkeit, den weiten Blick einmal zu wagen, den Horizont zu öffnen. Und das geht insbesondere in einem anderen Bewusstseinszustand, also in beispielsweise einem gelenkten Tagtraum, wo ich Abstand bekomme, wo das Gehirn nachweislich um das Vierfache stärker aktiv ist, also in diesem vermeintlich dämmernden Zustand, doch sich uns viel mehr an Möglichkeiten auch der Erkenntnis eröffnet. Und damit arbeite ich, weil es größere Räume auslotet.
Marco Schindler in Waldsolms, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Was sind Ihre Stärken?
Das ist schwierig. Ich kann sicherlich ganz gut mit Menschen umgehen, aber ich hatte auch angerufen, so wegen meiner kurzen Geschichte.
Bitte.
Eine wirkliche Karriereplanung, wie doch gerade der Musiker, das habe ich so nicht hinter mir. Ich bin so mehr in das Berufsleben reingetapst, habe dann eine Ausbildung bei einer Krankenkasse gemacht. Das war dann so erstmal nicht das Richtige. Hatte das Glück, dann direkt nach der Ausbildung in eine Firma gehen zu dürfen und dort als Abteilungsleiter für Bürotechnik arbeiten zu können, 4 Jahre lang. Und hatte dann die Chance, eine Firma zu kaufen, die Spieluhren hergestellt hat und vertrieben hat. Die habe ich dann auch mit Unterstützung der Familie kaufen können. Das lief auch sehr gut, bis 2001 dann in Amerika die Anschläge waren. Wir hatten sehr viele Kunden in Amerika, sehr viel im Tourismus. Und dann 2002 die Firma mehr oder weniger zusammengebrochen ist, weil die Umsatzzahlen dann eingebrochen sind. Hatte dann das Glück, dass ich sehr emotionslos diese Firma analysieren durfte und feststellen musste, dass ich halt kaum eine Chance habe, das erfolgreich weiterzuführen und habe dann gegen die Familie diese Firma auch wieder veräußert und hatte das Glück, wieder zurückzukommen zu meinem alten Arbeitgeber und darf heute wieder bei einer Krankenkasse arbeiten, so als wenn ich nie weg gewesen wäre. War aber ein spannender Ausflug in die Selbstständigkeit mit der Schwierigkeit, sich wirklich komplett neu zu orientieren und das gegen das ganze private Umfeld, das war nicht so ganz einfach.
Das heißt, Sie sind vom Floh zum Elefanten und dann wieder zum Floh geworden. Wie fühlt sich denn der Floh heute?
Der Floh fühlt sich richtig gut, weil der Floh weiß, wovon er im Monat lebt. Der Floh hat Zeit für Familie. Der macht sich keinen Kopf mehr Tag und Nacht, was machen die Umsatzzahlen. Man hat Monate gehabt, da konnte man, wie heißt das so schön, das Geld essen und hatte Monate gehabt, da wusste man nicht, was man essen soll. Diese ganzen Gedanken, die sind weg. Ich habe meinen Bereich, in dem ich tätig sein darf. Ich kann für Menschen da sein, ich kann Menschen weiterhelfen. Und das ist sehr angenehm, sehr positiv. Und ich habe aber auch ein Ende. Ich habe auch einen Tagesabschluss und habe auch Freizeit, wo ich einfach mich meiner Familie widmen kann.
Was haben Sie gelernt aus Ihrem Elefantendasein?
Es war eine Zeit, die sehr, sehr spannend war. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es immer, egal was passiert, einen Neuanfang gibt. Dass es immer irgendwo eine Tür gibt, auch wenn man die in der aktuellen Situation erstmal nicht sieht, die man auf jeden Fall nutzen kann.
Vielen Dank, Herr Schindler, dafür, dass Sie uns Ihre Erfahrung geschildert haben. Christian Ludwig muss uns um 11 schon wieder verlassen, deswegen würde ich ihm ganz gerne noch eine kurze Gelegenheit geben, etwas über seinen weiteren Lebensweg, den bis jetzt zum Dirigenten des Kölner Kammerorchesters gemacht hat, zu zeigen. Sie haben Sie vorhin erzählt, nachdem das mit der Hand nicht mehr richtig funktionierte, sich ein bisschen umgestellt. Sie haben gesagt, Musik muss mein Lebensinhalt bleiben. Es muss was anderes mit Musik her. Und der Dirigent kam da sehr gelegen. Sie sind jetzt Leiter eines Orchesters. Was könnten Sie nicht leisten als Dirigent, als Leiter dieses Orchesters, wenn Sie nicht vorher schon mal hätten Geiger werden wollen? Was ist an Erfahrung da, die Sie so ohne dieses Intermezzo in Ihrem Leben nicht hätten haben können?
Also ich denke mal gerade eben, wenn man als Dirigent vor einem Orchester steht, dann muss man natürlich wissen, wovon man redet. Und das kann man erst dann wirklich tun, wenn man also selbst die Erfahrung gemacht hat, selbst ein oder zwei, drei Instrumente spielt.
Das heißt, die erste Geige hat besonders unter Ihnen zu leiden?
Die also auf möglichst hohem Niveau irgendwo halt, also einfach weiß, was man dann auch letzten Endes fordern kann und erwarten kann. Und das natürlich aber dann auch irgendwo halt ein bisschen vermitteln kann, also dass man sich darauf einstellen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und insofern kam es natürlich sehr, also sehr, sehr gelegen, dass ich mit der Geige dann auch einfach weit gekommen bin und als zweites Instrument habe ich das Klavier.
Können Sie die Nöte Ihrer einzelnen Mitarbeiter im Orchester besser verstehen, dadurch, dass Sie auch mal Solist werden wollten?
Also ich versuche nicht, die Nöte zu verstehen. Ich versuche das, also natürlich gibt es auch Nöte, also es gibt auch Probleme natürlich, aber also es geht letzten Endes darum, die Stärken des Ensembles zusammenzuführen und das letzten Endes also zu einem großen also einfach zusammenzuführen und dass das geformt wird und eine Stimme, eine große Stimme letzten Endes wird.
Was würden Sie sagen, war das ein Glück, dass Sie damals so jung waren, als der Moment kam, wo es nicht mehr weiterging mit der Geige?
Ja, ich denke sicherlich ja. Ja, weil ich habe zu dem Zeitpunkt festgestellt, dass mir dann in den folgenden Jahren wirklich Zeit gegeben wurde, mich zu entwickeln und auch nochmal alles wirklich neu anzugehen. Und ich denke mir, das wird einem umso schwerer fallen, je älter man ist und je mehr Lasten und Pflichten dann auf einem liegen. Mhm. Wenn man eine Familie hat, wenn man Kinder hat, die man versorgen muss, dann liegt sicherlich die Priorität woanders.
Und ein Unternehmen Orchester leitet, also auch noch führt, das ist ja ein Privatorchester und das ist ja ein Unternehmen, was Sie da führen letztlich. Das müssen Sie ja auch managen und unternehmerisch erfolgreich gestalten. Das ist ja fernab nur in Anführungszeichen von einer künstlerischen Leitung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Jawohl.
Also insofern viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen. Sie haben ja viel gelernt, auch unter Druck Dinge zu managen, sich persönlich. da sollte Ihnen das jetzt auch gelingen.
Vielen Dank.
Eine ganz kurze Frage noch zum Abschluss dieser halben Stunde. Nach 11 Uhr geht es ja noch weiter. Heide Simonis, Sie haben ja im Unterschied zu dem, was Herr Ludwig erlebt hatte, keinen wirklich existenziellen, bedrohlichen Moment erlebt, als Ihre Politikerkarriere beendet war, sondern Sie waren über 60, Sie hatten Ihr Auskommen, Ihr Mann ist berufstätig gewesen, das heißt, Sie mussten nicht um die nächste Miete bangen. Es war aber trotzdem so, als hätte man Ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen. Was war der Grund?
Es war existenziell. Ich habe es so empfunden wie ein Auslöschen. Es war übrigens einer der emotionalsten Wahlkämpfe, die wir gehabt haben. Die Partei war auf hohem Niveau, aber bis zum letzten Mann und zur letzten Frau unterwegs, mit Spaß und Freude. Erst nicht so verkniffen, ach, jetzt müssen wir schon wieder, sondern können wir nicht noch was? Und da knallt das rein. Das bringt im ersten Moment richtig sozusagen zum Wirbeln, wenn sie sagen, was ist denn da schiefgelaufen? Wo hast du nicht aufgepasst? Das ist natürlich die erste Frage.
So will man nicht aufhören.
So wollte ich nicht aufhören. Auf der anderen Seite, ich habe zu meinem Mann gesagt, es wird so kommen. Ich gehe in die Ewigkeit ein, weil der Pastor am Grab sagen wird, hier ruht die Frau, die Firma nicht gewählt worden ist.
Also es geht um Leben und Tod bei diesen Erfahrungen. Wir reden gar nicht über Karriere, sondern wir reden über Leben und Tod. Das ist
Die wäre sowieso zu Ende gegangen. Ich hätte jetzt sagen müssen, dass ich nicht mehr weitermache, sonst wäre ich ja wieder in die nächste Kandidatur reingekommen. Also irgendwas hätte ich mir jetzt einfallen lassen müssen. Insoweit hatte ich mich damit schon beschäftigt. Also das hätte mich unter normalen Bedingungen nicht umgebracht. Aber so, wie es jetzt gemacht worden ist, du lieber Gott, da muss man aber erst mal lernen, das Kreuz gerade zu halten, damit man da rauskommt aus dem Saal.
Christian Ludwig müssen wir verabschieden. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier im Studio. Mit dem Verlust des Jobs, wir haben es gerade gehört, dem Ende einer vielversprechenden Karriere stirbt häufig auch das gesellschaftliche Ansehen. Ob mit 30 oder 60, das spielt irgendwie letztendlich wahrscheinlich keine Rolle. Um diese Zäsuren im Leben geht es auch in der letzten halben Stunde. Ab 11.05 Uhr nach Nachrichten und Verkehrshinweisen hier bei uns weiter. Unsere Telefonnummer ist 00800 4464 4464, 00800 4464 4464. Ein Fax schicken Sie an 00800 4464 4465. Beide Nummern sind kostenfrei. Und eine E-Mail an dlf.lebenszeit@dradio.de. Noch einmal willkommen zur dritten und letzten halben Stunde der Sendung Lebenszeit. Plötzlich ist sie da, die Frage, wie geht es weiter? Die Karriere ist zu Ende und mit ihr ein großer Teil der Lebensplanung, der Lebensinhalte, ganz jäh. Heide Simonis hat das erlebt öffentlich, als sie im März 2005 eine einzige Stimme für die Wiederwahl zur schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin fehlte. Wenn es mal nicht so läuft im Leben eines, würde ich in Anführungszeichen sagen, normalen Leben, im Leben eines normalen Menschen, dann kriegen nicht so viele Leute davon was mit. Bei Ihnen, weil Sie immer im Fokus gestanden haben, ist auch ein Scheitern, ein öffentliches Scheitern. Mhm. Wie ist es weitergegangen danach? Also so ein paar Punkte, die sind uns allen aufgefallen. Also Sie haben als Vorsitzende von UNICEF gearbeitet, sind dann zurückgetreten. Sie waren auch im Fernsehen zu sehen, verschiedene Male, einmal bei Let's Dance. Und das Letzte, was ich erinnere, ist so eine Sendung, die bei ZDF Neo lief. Da ging es um Lehrer auf Probe.
Ja.
Da haben Sie mitgemacht. Also das Leben im stillen Kämmerchen kommt für Sie nicht in Frage. Auch heute nicht, Frau Simonis.
Nicht so sehr, weil dann würde ich mich ja langweilen. Das war die größte Schwierigkeit, etwas zu finden, was sozusagen wieder an das anknüpft, was ich gelernt hatte in den 12 Jahren Ministerpräsidentin, 5 Jahren Finanzministerin, 5 Jahren Tarifverhandlungsführerin, 12 Jahre im Bundestag Haushaltssprecherin. Und dann ist ein Loch vor Ihnen, ein großes, großes Loch. Und was in dem großen Loch ist, das wissen Sie nicht. Aber es gibt einen schönen Satz, an den halte ich mich immer. Es ist nicht so schlimm, als dass nicht noch was Gutes dran ist. Also
das große Loch, Frau Simonis, das ist der tiefe Brunnen, in den Sie jetzt reinsteigen können.
Ja, jetzt.
Genau. Und in den tiefen Brunnen, da würde ich Sie gerne begleiten. Da steigen wir mal gemeinsam rein. Und da gucken wir mal, was da unten noch so alles zu finden ist. Weil aus dem Brunnen, das wissen wir ja nun aus den Märchen schon, da holen wir das, was wir zum Leben dringlich brauchen, das Wasser. Ja? Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, der Brunnen, Ihr Brunnen ist tief und da lässt sich noch einiges schöpfen und das bringen wir dann in die Welt.
Was meinen Sie denn, Frau Morin, was Sie da finden? Welche Art von Wasser?
Schätze.
Oder was in dem Wasser ist?
Ich finde immer Goldschätze. Ich bin ja auch eine Schatzgraberin, eine Goldgräberin und suche mit den Leuten, die zu mir kommen, wenn die in dieser Veränderung sind, nach ihren eigenen verloren gegangenen Schätzen, weil wir ja nicht mehr wissen, wer wir selber sind. Ja? Größtenteils. Mhm. Und um zurückzufinden und um überhaupt zu uns zu kommen, müssen wir zunächst mal ganz ins Dunkel gehen. Und da ist die Krise eine große Möglichkeit, eine tolle riesige Tür, durch die wir dann, Bild Brunnen, in diesen uns bis dahin nicht zugänglichen Raum gehen. Und wie wir ja wissen, alles, was lebt, kommt aus dem Dunklen. Also eine Rehabilitation des Düstern müsste ja überhaupt noch stattfinden. Da mache ich ordentlich Marketing dafür, indem ich die Träume bewerbe, ja, als Ressource, ja, die ja verpönt ist, als weibliche Ressource. Im Übrigen wie die Gebärmutter, wie die Matrix, also oder die Erde, ja, die Mater, Materie, wir denken, das ist männlich, nein, das ist weiblich. Also alles neue Leben kommt aus dem Dustern. Aber diese Prozesse brauchen Zeit, mit Verlaub. Das sind zyklische Prozesse, die da stattfinden. Und die Überanpassung, die wir in unserer Zeit auch durch die Industrialisierung und Technisierung leisten müssen, ist ja eine Gewalt, die wir uns allen selber antun, die uns angetan wird. Und alle, die scheitern, sind ja starke Persönlichkeiten, weil sie offenbar das Vermögen haben, sich diesem allgemeinen Trend, dieser Überanpassungsforderung, dieser Gewalt zu widersetzen. Zwar darüber, dass sie erst einmal zerbrechen, aber in dem Zerbrechen auch das finden, da bricht ja was auf, worum es eigentlich geht, nämlich die Perle oder ihren ganz persönlichen Schatz. Und wie wir alle wissen, das sind ja Diamanten, und Diamanten entstehen eben auch nur unter sehr starkem Druck.
Aber was da kommen wir, genau, da kommen wir doch mal von der Theorie zur Praxis. Was haben Sie denn gefunden, Frau Simonis, wenn Sie da durch Ihre Tür gegangen sind?
Also am Anfang habe ich erst mal gefunden, wer Freund war und wer nicht Freund war. Sie haben einen riesigen Bekanntenkreis vorher, können gar nicht abarbeiten, weil sie gar nicht so viel Zeit haben. Und dann denken sie so, jetzt kannst du dich um deine Freunde kümmern und kannst dies und jenes machen. Das glaubt man nur. Sie können gar nicht so schnell gucken, wie die Leute davonwirbeln. Aus lauter Angst, sie stehen neben einer Versagerin oder einem Versager und das könnte abfärben. Die Erfahrung haben andere auch gemacht.
Da trennt sich doch die Spreu vom Weizen, freuen Sie sich doch.
Ja, ich sag ja, aber wenn Sie mittendrin
nicht mehr abgeben müssen.
Wenn Sie mittendrin sind in dem Prozess, dann fangen Sie an zu zweifeln. Hast du doch was gemacht, was dir nicht aufgefallen ist oder wo dein Mann mal zufällig nicht so genau hingeguckt hat wie sonst und gesagt hat, Vorsicht oder so. Es ist dann, man kommt auch über diese Phase weg.
Was haben Sie denn über sich gefunden, Frau Simonis?
Ich bin schon herbe. Das will ich gar nicht bestreiten. Sachen müssen ja gemacht werden. Das nützt ja alles gar nichts. Und wenn man da hinsetzt und sagt, oh, tut mir ja so leid. Da muss man leider durch. Und wenn ich dann einen meiner Anfälle kriege, weil das durchgezogen werden muss und es nichts nützt, wenn wir es nicht machen, dann soll es vorkommen, dass Leute mich nicht so nett finden.
Dann sind Sie ein bisschen preußisch.
Sehr. Wenn man diesen Job annimmt, muss man auch alle Unannehmlichkeiten mit durchführen. Da kann man nicht sagen, ich mache gerne für euch den Grüßonkel oder die Grüßtante.
Aber wie ist das denn in so einer Situation? Sie sind ja jemand, der immer gesagt hat, ich tue, wenn man mich lässt. Aber dann hat man Sie nicht mehr gelassen. Sie waren plötzlich abgemeldet. Ja. Sie konnten ja nicht mehr das tun, was Sie eigentlich wollten.
Aber dann habe ich was, also der erste Gang ist insoweit schon eingelegt für das, was auf mich zukommt und wo ja gerade mir auch freundlicherweise Hilfe angeboten wird. Ich habe mit meinen Schwestern ein Buch geschrieben über unsere Jugend in Bonn. Das war nun auch noch besonders witzig, weil wir in einem Viertel wohnen mussten, wo meine Mutter freiwillig nicht hingezogen wäre, weil sie ihre Töchter ja zu höheren Töchtern erziehen wollte. Und dann habe ich ein eigenes jetzt geschrieben, ohne Schwestern, über die Krise, die Finanzkrise. Und ich quillte plötzlich wieder. Ich habe das ganze liegen gebliebene Zeug zu Ende gebracht. Es ist ja fast nicht zu glauben, was der Mensch noch alles an vor sich da liegen hat und was man versteckt hat und so. Also da ist eine ganze Menge noch, was ich mir vorstellen kann. Und dann muss ich mal sehen. Ich muss ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr.
Klaus Werle muss uns gleich auch noch verlassen. Der hört uns noch am Telefon in Hamburg. Herr Werle, wie haben Sie das erlebt, wenn Sie zurückblicken? Sie sind Journalist vor 5 Jahren. Dieses Karriereende von Frau Simonis. Was ist Ihnen damals so durch den Kopf gegangen?
Als Journalist erlebt man das natürlich vor allen Dingen als Entwicklung, als dramatischen Prozess. Und ich fand es einfach tragisch. Es hatte tragische Züge und es hat eigentlich alle journalistischen Vorurteile über den Schmutz, über die Ränkespiele, über die Intrigen in der Politik bestätigt, aber in dieser krassen Form war es sicher eine Ausnahmeerscheinung.
Da kommen wir auf ein schönes Thema, worüber wir noch gar nicht richtig gesprochen haben, wie eigentlich dann die Umgebung reagiert, wenn jemand zu Boden fällt. Frau Simonis hat gesagt, Hohn und Spott, hat sie mal in einem Interview gesagt, haben sich über sie ergossen, Hohn und Spott. Herr Werle, war das von Seiten der Journalisten auch so?
Das erinnere ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, es war eher so, dass man, dass ein Grundton des Bedauerns herrschte, aber es wurde schon kritisiert, dass Frau Simonis das eben so lange und so hartnäckig durchgezogen hat. Das, was Sie auch eben sagten, Frau Simon, ist, dass Sie nicht mal eine Pause zwischendurch gemacht haben, sondern immer wieder versucht. Und da wurde, glaube ich, schon gesagt, das ließ so ein gewisses Fingerspitzengefühl oder Gefühl für die Einschätzung der Situation.
Da haben Sie recht, bloß ich bin nicht diejenige, die beantragen darf Unterbrechung. Das steht in dieser Rangordnung und Hackordnung anderen zu. Also ich hätte sagen können, du mach doch um Gottes Willen, aber das sieht ja jeder, was Lippen lesen, ist ja eine bekannte Tugend. Und jeder hätte gesagt, jetzt muss sie auf ihre Genossen auch noch einreden, damit die ihr mal eine Pause gönnen. Ne?
Ja, ja.
Kennt man das auch aus anderen Lebensbereichen, wenn jemand scheitert, dass dann die drumherum stehen, sich entweder abwenden, wie Frau Simonis das gerade gesagt hat, oder höhnisch sind und spöttisch? Herr Werle?
Ja, ich glaube, das trifft auf alle Lebensbereiche zu. Es kommt, also wie schon gesagt wurde, da trennt sich eben wirklich die Spreu vom Weizen. Weil man da sieht, auf wen kann man sich verlassen und wer hält zu einem und wer war nur bei einem, weil er sich Vorteile versprochen hat für das eigene Fortkommen.
Aber was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Naja, das sagt eben aus, dass dieser Drang, sich zu verbessern und sich zu optimieren, eben alle Bereiche überlagert. Und wenn jemand da nicht mehr mithalten kann in diesem Rennen, dann will man sich mit dem nicht abgeben, weil man Angst hat, sozusagen dieses Verlierer-Stigma färbt auf einen selbst ab. Dabei ist es ja, wie wir auch schon gehört haben, enorm wichtig, dass man mal scheitert und dass man auch mal verliert und sich neu orientiert. Es gibt einen schönen Ausdruck von einem Glücksforscher aus Harvard, der gesagt hat, learn to fail or fail to learn. Das heißt, wenn du nicht lernst, zu verlieren und zu scheitern, dann wirst du dich nicht fortentwickeln. Das ist auch genau das Problem mit der Perfektionierung. Die Perfektionierung ist ja im Grunde eine Risikovermeidungsstrategie. Ich möchte ja keine Fehler machen, ich möchte alles möglichst perfekt machen. Und wenn ich genau das tue, dann habe ich eben auch nicht die Chance, mich zu entwickeln.
Sie haben noch Termine. Danke, Klaus Werle, dass Sie ein bisschen mit diskutiert haben, der Journalist und Autor. Eberhard Erbseköpf aus Helmstadt-Bargen hört uns. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hat das was in Ihnen bewegt, was wir gerade gesagt haben über das Verhältnis von Menschen zum Scheitern ihrer Mitmenschen?
Absolut. Also ich bin ziemlich angetan von Ihrer ganzen Sendung, weil die also fast mein Lebensthema trifft, zumindest berufliche Lebensthema. Also ich lebe heute als freiberuflicher Comiczeichner und das hätte ich mich nie getraut. Also ich bin eigentlich ganz klassisch meine Berufsbiografie gegangen, habe auf Lehramt studiert und bin dann aber peu à peu quasi meinem eigenen Schicksal nicht entkommen. Also ich habe dann also nach dem Studium, ich wollte nicht ins Referendariat, ich habe schon gespürt, ich möchte in die Institution Schule nicht rein. Und konnte dann damals schon ein bisschen als Zeichner leben, habe aber vor allem in diesem Outdoor-Trainings-Beratungsbereich als Freiberufler angefangen und habe mich da auch ganz gut entwickelt, hatte dort auch Karriereoptionen. Aber der Spagat zwischen meinen beiden freiberuflichen Standbeinen wurde immer größer und schließlich 2003 bekam ich ein super Jobangebot in diesem Trainingsbereich, Beratungsbereich und dachte wirklich, ja, das ist es jetzt und musste damit den Zeichner amputieren und bin dann herrlich 2003 in einen Burnout reingerutscht. Das war eine ganz schauerliche Zeit.
Weil Sie zum Ausgleich nicht mehr zeichnen konnten?
Weil ich, denke ich mal, heute mich selber extrem unter Druck gesetzt habe, genau diesem schon viel besprochenen Druck, also erfolgreich sein zu müssen. Und ich hatte schlichtweg nicht das Vertrauen, dass ich das selber hinbekomme, so eigene Strukturen zu entwickeln, von denen ich leben kann. Und mich hat allerdings die Situation dann damals quasi dahin geprügelt, das machen zu müssen. Und heute bin ich Comiczeichner und es hat sich, nachdem ich diesen Schritt machen musste, den ich mich nicht getraut habe, nachdem mich das Leben quasi gezwungen hat, hat sich das alles ganz wunderbar aufgelöst. Und heute lebe ich wirklich von dem, was ich wirklich bin und machen möchte und muss sagen, vor was muss man da eigentlich noch große Angst haben? Also der Mensch denkt, der Herrgott lenkt so ungefähr. Ich wollte mit aller Gewalt seriös sein und darf heute das machen, was ich wirklich bin.
Ich kann Frau Morin zwar nicht sehen, weil sie in Berlin sitzt, aber sie lächelt bestimmt.
Ja, genau.
Warum?
Ja, sie sind Brunnenmetapher, hell. Ja. Da habe ich mich gerade sehr drin gefunden.
Welche Metapher, Entschuldigung?
Die Brunnen.
Die Brunnenmetapher. Ja, was haben Sie denn gefunden, als Sie da in den Brunnen gefallen waren? Was war da im Wasser?
Naja, wirklich das Vertrauen, dass ich nicht so viel mich auf meinen Kopf verlassen soll, der mir irgendwie, wie auch immer, vorgibt, wie die Welt richtig zu sein hat, sondern auch eher auf den Bauch zu hören und es zuzulassen. Und es ist zwar immer ein Risiko, aber das Leben ist nun mal auch ein Risiko. Und wenn es dann gelingt, ist es das ganze Glück.
Alles richtig gemacht, Frau Morin?
Ja, er ist dem Glück der eigenen Bestimmung gefolgt. Zwar darüber, dass er erstmal in den Brunnen reingefallen ist, und das tut natürlich auch erstmal weh und vielleicht bricht man sich sogar einen Knochen. Aber das verheilt ja auch unten in der Erde dann wieder. Es gibt ja auch Kliniken und Ärzte außerdem oder Therapie, die einem helfen kann. Wichtig ist einfach zu wissen, wir leben ja in einer Zeit, in der im Grunde genommen alle Märkte immer zu voll sind. Vielleicht war das ja auch immer so. Und wenn es darum geht, neue Wege zu gehen, kommen wir gar nicht drum rum, dass wir uns an den Rand stellen. Weil nur vom Rand aus können wir die Dinge überhaupt neu sehen. Also alle Verjüngung, alle Veränderung, alles impulsiv Neue, Eruptive kommt vom Rand. Insofern müssen also Leute erstmal rausfallen. Und das wäre mir ein Herzensanliegen, also auch Jüngeren oder Älteren, wie auch immer, da Mut zu machen, dass diese Dinge Zeit brauchen und dass es auch Jahre geben kann, die fernab davon sind, dass man mit Ovationen rechnet. Also, dass ich selbst hier so munter daherreden kann, hat auch Gründe. Ich selbst bin eher Krisenexpertin und habe insofern also noch dazu die Professionalität der Beratung gelernt. Aber dass ich heute Menschen raten kann und auch wegweisend da wirken kann, das hat vor allem damit zu tun, dass ich selbst vielfältige persönliche, berufliche Krisen meistern durfte und musste, also gesegnet bin damit, diese Erfahrung gekonnt zu haben. Was man lernt, ist eben ein tiefes Vertrauen, und vor allen Dingen auf diesen vermeintlichen Umwegen macht man unglaubliche Erfahrungen. Also ich habe PR gelernt und habe Kommunikationswissenschaften studiert im In- und Ausland und war an 7 Unis. Also das hört sich ja auch alles toll an, wenn man nur unterwegs ist. Ist es sehr, sehr schwierig, auch leidvoll. Und von außen mitunter wird man schon aufgegeben, auch das kann passieren, und kann doch später wieder aufstehen und mit Dingen, die auf anderen Wegen nicht zu entwickeln sind, als eben nur über diesen, dann wieder ans Licht treten. Und so sitze ich ja auch hier und rede zu Ihnen, weil ich diesen Weg hinter mir habe und hoffe, dass andere darüber Mut schöpfen, auch in solchen Dunkelphasen, in solchen Inkubationsphasen, in der Hoffnung zu bleiben, dass das wohin führt.
Ich habe Berichte von Menschen gelesen, die bei Ihnen in der Beratung waren, Frau Morin, und da ist mir ein Bericht ganz besonders aufgefallen, da ging es um einen Geldschein.
Ja.
Können Sie das mal erklären, was Sie da gemacht haben in der Beratung?
Also das ist eine kleine, sehr schöne Übung. Man nimmt einen Geldschein. Also Sie kommen zu mir, Frau Schmieding, und sagen, ich bin da an der Stelle gescheitert und ich fühle mich also überhaupt unwert und bin nichts mehr wert. Und dann gucke ich Sie an und sage, aha, haben Sie Geld bei? Und dann sagen Sie, ja. Ich sage, ich brauche den größten Schein und Sie haben Gott sei Dank einen 200er dabei, dann geben Sie mir den. Und dann nehme ich den und dann zerknüttel ich den mal ordentlich und dann frage ich so, wollen Sie denn jetzt wieder? Da lachen Sie und sagen, ja klar. Dann stehe ich auf und trete einmal ordentlich drauf. Ich bin 1,85 und wiege 85 Kilo, auch nicht sehr fraulich, aber gut. Bin also eine Frau mit Standvermögen und trete dann darauf rum. Also dann sage ich so, wollen Sie den jetzt zurückhaben? Und dann sagen Sie, ja klar, dann spucke ich nochmal drauf. Ich komme aus Westfalen, ja. Und dann sagen Sie, Sie wollen den dennoch haben. Ja gut, dann haben Sie den also zurückbekommen und ja, Sie können also weiter damit einkaufen.
Das heißt, man ist selber so viel wert wie etwas, was vermeintlich nichts mehr wert war, aber seinen Wert trotzdem erhalten hat.
Unbedingt.
Herr Erbseköpf, das macht Sinn, ne?
Ja, das macht absolut Sinn. Und es verweist halt auch so ein, ja wirklich so ein zeitgeistiges Phänomen, dass wir uns tatsächlich nur irgendwie anscheinend extern mit Erfolg definieren dürfen. Also nur dann sind wir erfolgreich, wenn wir wirklich irgendwie die große Nummer hinkriegen. Und das verstellt aber tatsächlich, denke ich, durchaus den Blick für die Chancen des ganz eigenen Weges.
Ja, dann wünschen wir Ihnen noch viele 200er im Leben. Vielen Dank.
Na, jetzt schauen wir mal, das ist gar nicht so.
Wolf-Dieter Siebach aus Berlin, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wollen Sie uns aus Ihrem Leben erzählen?
Ja, ich will das mal kurz machen. Also ich habe Abitur gemacht und wollte dann Lehrer werden, aber das durfte ich nicht von Seiten meiner Eltern, und dann bin ich in der Verwaltung gelandet, habe eine Inspektorenausbildung gemacht, aber das hat mir dann nicht so gefallen, und dann habe ich dann nach der Prüfung dann doch ein Lehrerstudium angefangen, aber das hat irgendwie also dann nachher nicht geklappt aus privaten Gründen, weil mir das Geld dann ausgegangen ist, oder beziehungsweise weil dann auch persönlich mich eine Frau da so berührt eben hat innerlich, dass ich mich da gar nicht mehr aufs Studium konzentrieren konnte. Kurz und gut, ich habe das dann geschmissen und war dann ganz am Rande des seelischen Zusammenbruchs, bin dann aber zurück in die Verwaltung gegangen, Ja, ich musste ja Geld verdienen und aber dieser Wunsch, ja, Lehrer zu werden, irgendwie etwas mit Kindern zu machen, der ist immer in mir drin geblieben. Ich habe dann in der Verwaltung, nachher in der Schulverwaltung noch so Karriere gemacht und ich hätte noch weiter Karriere machen können, also bis in den höheren Dienst aufsteigen können. Das habe ich dann nachher nicht gemacht und wollte es auch nicht machen, dank der Stimme meines Herzens, die sagte, ich will noch mal irgendwie etwas mit Kindern machen und oder ich wollte ja mal in die dritte Welt gehen, so als Lehrer. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich schon früh pensioniert werden konnte. Ich hatte dann mich schon darauf vorbereitet, ich habe eine Spielleiterausbildung gemacht, ja, um etwas mit Kindern machen zu können, ne, und dann habe ich Spanisch gebüffelt, ne. Und und dann bin ich schon während meines Urlaubs, als ich noch gearbeitet habe in der Wahlbahn, drüber gefahren nach Guatemala, nach El Salvador und dann nachher nach Chile und habe dann auch so Projekte für Straßenkinder besucht. Das war das Thema auch des Kirchentages 1996, glaube ich, in München. Und und da habe ich dann Projekte angeguckt und habe dann hier Vorträge gehalten, aber das war mir dann auch nicht genug. Ich war dann schon... Wie gesagt, ich habe darauf verzichtet, Karriere zu machen und habe mich lieber früh pensionieren lassen. Das ging zum Glück.
Aber Sie arbeiten jetzt mit Kindern?
Nein. Ich bin ja jetzt schon pensioniert. Ne? Ich habe hier gearbeitet mit Kindern, auch ja in Kindertagesstätten.
Haben Sie denn Ihren Traum irgendwie realisieren können?
Ja, den habe ich realisieren können. Ich habe ja nachher drüben in Cochabamba, in Bolivien, ja, Bolivien ist dann mein Land gewesen, da habe ich dann in einem Reha-Zentrum mit Kindern, mit geistig behinderten Kindern gearbeitet.
Ja. Das klingt sehr nach Traumverwirklichung.
Ja, ich habe meinen Traum verwirklichen können. Ich habe auf Eugen Drewermann gehört, ja, und der für mich sowieso mein Guru ist. Und ich habe...
Da kann man auch sehen, wenn ich das mal sagen darf, weil das inspiriert mich gerade dazu, dass die Krise, ob sie 60 oder 65 sind, immer auch verjüngen wirkt. Das scheint mir auch nochmal wichtig. Also wir werden
ich war
dadurch
50, ne? Als
sehen
ich
Sie mal, also da bin ich auch mit 50 kann man was hat. Tolles machen weiter.
Und jetzt sind Sie Ende 60 und sind wahrscheinlich ganz froh, dass Sie das alles noch durchgezogen haben,
ja,
auch gegen vielleicht
also
auch gegen innere Widerstände vermutlich.
Bitte?
Auch gegen innere Widerstände vermutlich.
Nee, innere Widerstände? Nee, na, ich hatte mal Angst gehabt, da so ein bisschen rüber in diese fernen Länder, aber Drewermann sagt, wenn es Gott gibt, hat es keinen Sinn, Angst zu haben. Also habe ich mich in ein Flugzeug gesetzt und bin mehrmals rübergefahren und habe einmal 3 Monate gearbeitet, einmal habe ich 4 Monate gearbeitet, nachher habe ich mit Kindern gearbeitet, deren Eltern im Gefängnis stecken. Ich bin mit ins Gefängnis gegangen, mit den Erziehern, ja. Und dann habe ich immer gleichzeitig noch Projekte für Straßenkinder da in Cochabamba gegenüber im Plaza San Sebastian da besucht und habe die auch begleitet, ja. Und habe hier darüber Vorträge gehalten, ne.
Ja, und, Herr Siebach,
also
wenn ich Sie...
kann ich sagen, dass ich noch letztendlich, also obwohl du einen Traum mit Lehrer, gut, das nicht, also doch noch ein erfülltes Leben.
Wenn ich kurz ein Semikolon setzen darf, Herr Siebach, nicht, weil ich das nicht interessant finde, was Sie sagen, ganz im Gegenteil, sondern weil wir noch auf einen weiteren Punkt in der Sendung kommen wollten, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Anregungen. Wir haben einige Hörerzuschriften bekommen, meine Damen und Herren, die uns daran erinnern, dass 1989 für die Menschen in Ostdeutschland ja einen gewaltigen Karriereknick dargestellt hat, einfach weil, ohne dass sie etwas dafür konnten, sich die Bedingungen für ihre Berufe komplett verändert haben. Frau Simonis, Sie waren in der Zeit ja politisch sehr aktiv. Mhm. Das war etwas, was den Menschen doch wirklich in die Kniekehlen geschlagen ist.
Das ist ihnen in die Knie. Die waren zum Teil so verwirrt, dass die haben Sachen nicht mehr begreifen wollen, die sie eigentlich begriffen hatten. Nämlich, dass es ganz schnell gehen muss, damit sie sich möglichst an diesen neuen Lebensstil gewöhnen und Herr der Lage werden und nicht Getriebene. Einige sind ja Getriebene geworden, sind weggegangen von den Orten, in denen sie leben. Das sind ja ganze Landstriche, wo kaum noch junge Menschen wohnen und ganz wenig Menschen übrig sind. Und die zurückgeblieben sind, sind eher resignativ und traurig und sehen keine Möglichkeiten mehr. Also da ist auch viel zu lange denen erzählt worden, das geht alles von alleine, macht euch keine Sorgen, da blöppt sich eins zurecht. Und das aktive Gestalten löbt sich nicht und das aktive Gestalten ist dabei ein bisschen zu spät.
Kann man da als Coach was machen, Frau Morin?
Ja, vor allen Dingen möchten wir das breitenwirksamer machen. Also Coaching ist ja eine sehr junge Profession und wir, das heißt der Michael Steinbrecher vom ZDF und ich, haben ein Konzept entwickelt, ein Sendekonzept, ein TV-Coaching-Konzept, wo ich als Moderatorin mit noch zwei Partnerinnen, Partnern eine Sendung planen, in der wir sozusagen flächendeckend Mut machen wollen, wo Leute, die in Veränderungssituationen sind, exemplarisch ihre Fragen mit uns vor Ort bearbeiten können und das dann eben auch weit ausgestrahlt wird, sodass die Besonderheit, die ja jeder Einzelne, jede Einzelne in so einer Veränderungsphase spürt und die Furcht zu scheitern, dass das ein Stück weit aufgelöst werden kann und wie früher im Theater da das kathartisch wirkt.
Vielen Dank. Jetzt wollen wir zum Ende noch zu Hermann Hesse kommen. Das ist mein ganz besonderer Wunsch. Frau Simonis hat uns versprochen, dass sie uns ein Gedicht vorträgt, was unserem Thema vielleicht doch eine etwas positive Wende gibt am Schluss. Stufen von Hermann Hesse.
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne. Um sich in Tapferkeit und ohne Trauen in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an kein wie in eine Heimat hängen. Der Weltgeist wird nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neue Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan den Herzen im Abschied und Gesunde.
Ein dickes Ausrufezeichen setzen wir dahinter. Hermann Hesse, die Stufen.
Ich hätte auch noch was Schönes.
Gerne. Wenn es kurz ist.
Ganz kurz. Es gibt auf dieser Welt, das kommt nicht von mir, das ist altes Dao, alte chinesische Philosophie. Es gibt auf dieser Welt nichts Weicheres und Schwächeres als Wasser. Und doch vermag es die härtesten und größten Felsbrocken zu bewegen und auszuhöhlen. Es gibt nichts Vergleichbares. Das Schwache überwindet das Starke. Und das Weiche überwindet das Harte. Das weiß jeder auf Erden. Und doch verhält sich niemand danach. Darum sagt der Weise oder die Weise: Wer die Erniedrigung der Menschen auf sich nimmt, der ist fähig zu lernen. Wer das Unglück der Menschen auf sich nimmt, hat es verdient, Königin der Welt genannt zu werden. Die Wahrheit klingt so oft, als wäre sie voller Widersprüche.
Vielen Dank, Birgit Morin. Vielen Dank auch an Heide Simonis. Im Anschluss an diese Sendung gibt es Umwelt und Verbraucher. Heute natürlich, womit sonst, als mit den Flugstörungen durch die Vulkanasche. In der nächsten Sendung Lebenszeit am kommenden Freitag fragen wir, ob deutsche Tugenden heute eigentlich noch modern sind. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon der Sendung Lebenszeit Bettina Schmieding.
Deutschlandfunk.